Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z.
Hello! Und wie versprochen, heute sprechen wir mal über die Mondin. Warum die Mondin? Weil der Mond uns Frauen zugeordnet ist, zyklisch gesehen. Also, der Erdmond liegt zwischen Erde und Sonne. Er reflektiert das Sonnenlicht in allen Phasen seiner elliptischen Wanderung um unseren Planeten und dreht sich zusätzlich um seine eigene Achse. Während die Erde rund 365 Tage benötigt, um die Sonne einmal zu umkreisen, braucht dieser Trabant 27,3 Tage für seine Erdumrundung. Und von einem Vollmond zum nächsten vergehen 29,5 Tage. Ein Zyklus wie bei einer Frau. Die ewig währende Beziehung zwischen Sonne, Mond und Erde begleitet uns beständig und wird uns täglich vor Augen gehalten. Der Glaube, dass der Mond uns beeinflusst, sich auf unseren Körper und unsere Stimmung auswirkt, ist so alt wie der Versuch der Menschheit, das Leben zu verstehen. Der lateinische Ausdruck Lunaticus bezog sich ursprünglich auf Epilepsie und Wahnzustände, von denen man annahm, dass sie vom Mond hervorgerufen würden. Schon der römische Gelehrte und Naturforscher Pilinus, der Ältere, geboren um das Jahr 24, und der griechische Philosoph Aristoteles, geboren um 384, schrieben dem Mond mystische Kräfte zu und dokumentierten die damit verbundenen Auswirkungen. Wir wissen um den Einfluss der Gravitationskraft des Mondes auf die Meere und die Gezeiten. Das heißt, der Mond beeinflusst auch Ebbe und Flut und die Veränderung dieser Kraft in Abhängigkeit von den Mondphasen. Bei Neu- und Vollmond, wenn die Sonne und Mond mit der Erde auf einer Linie stehen, ist die Tide, das heißt die Wasserbewegung der Ozeane, besonders stark ausgeprägt. Wird die Springtide bezeichnet, also Springhochwasser, ist es besonders hoch, dass der Springniedrigwasser besonders niedrig. Bei zu- oder abnehmendem Halbmond stehen Sonne und Mond im rechten Winkel zueinander, wodurch die Gravitationskraft des Mondes abgeschwächt wird. In diesen Phasen kommt es zu vergleichsweise höherem Niedrigwasser und niedrigem Hochwasser, was als Niptide bezeichnet wird. Sowohl Spring als auch Niptid kommen zweimal pro Mondmonat vor. Da unser Körper zu rund 60% aus Wasser besteht, liegt die Vermutung nahe, dass auch wir auf Zellebene die Anziehungskraft des Mondes spüren können. Egal, ob du dran glaubst oder nicht. Neuere Studien weisen auf einen möglichen Zusammenhang mit Schlafstörungen, Auswirkungen auf kardikadane Rhythmen und die Phasen einer bipolaren Störung hin, äußern sich aber nicht eindeutig zur eigentlichen Ursache, obwohl die Befunde durchaus auf eine Verbindung schließen lassen. Also hat auch der Mond wieder mit der Psyche zu tun. Und das kann man spüren. Manche sagen, oh, wenn der Mond voll ist, dann schlafe ich schlecht oder die Pflanzen wachsen schlecht. Aber darauf später mehr. Der Mond hat schon immer die Träumenden und Dichtenden inspiriert, also die Philosophen. Er kündet von Liebe, er hat Romantik, Schlaf, Schläferstündchen, geheime Rendezvous im Mondschein. Wir alle kennen den Mann im Mond. Doch die Mythologie ist der Mond eher weiblich, ein göttliches Symbol der Kreativität und Intuition, die sich in der geheimnisvollen Fruchtbarkeit des weiblichen Körpers widerspiegelt. Und deswegen spreche ich von der Mondin. Shakespeare hat mal gesagt, O schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Leben, dein Lieben sei. Oder ungefähr so. Also, mein Gott, habe ich da viel aufgeschrieben. Glaub's ja gar nicht. So klein, dass ich es kaum noch lesen kann. Mondastrologie gibt es natürlich auch. In der Astrologie herrscht der Mond über das vierte Haus.
für das unsere Heimat, unsere Wurzeln und unsere Herkunft steht. Dazu zählen nicht nur die Umstände, unter denen wir zur Welt gekommen sind und die Orte, an denen wir unsere Kindheit verbracht haben, sondern auch das Umfeld, in dem wir heute leben, unsere aktuelle Lebenskonstellation. Im vierten Haus ist auch unser Bedürfnis nach Sicherheit angesiedelt, sowie der Stellenwert der Heimat für uns hat. Innerhalb eines Mondes durchwandert der Mond alle 12 Zeichen des Tierkreises, also alle 12 Sternzeichen, und befindet sich ungefähr 2,5 Tage in jedem Sternzeichen. Für uns ist vor allem interessant, in welchem Sternzeichen ein Neumond oder Vollmond steht. In jedem Sternzeichen hat er nämlich dann andere Eigenschaften des betreffenden Sternzeichens, die aktiviert werden. Wären also Ihre Sterne oder Sonnenzeichen mit dem Geburtsdatum feststeht, ist Ihr Mondzeichen ein anderes. Und wenn Sie wissen, um wie viel Uhr Sie zur Welt gekommen sind, können Sie im Radix, so nennt man das Geburtshoroskop, wenn Sie es erstellen, also wenn du es erstellen lässt, wo der Mond stand, kannst du ganz genau sehen. Neben dem Sternzeichen und dem Aszendent erlaubt nämlich auch das Mondzeichen Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Persönlichkeit. So dient der Mond gemeinhin als Indikator, mit welcher Intensität sich die eher weiblichen oder emotionalen Eigenschaften eines Menschen manifestieren, vollkommen unabhängig von der geschlechtlichen Zugehörigkeit. Weil in der Einheit, Yin und Yang, männlich-weiblich, gehört es einfach dazu. Das schafft Balance. Der Mond ist sozusagen ein Spiegel des Sonnenlichts, befähigt uns zur Selbstreflexion. Er unterstützt uns dabei, unsere aktuellen Lebensbedingungen darüber nachzudenken und erlaubt Rückschlüsse darauf, wie wir auf Situationen reagieren. Die Mondenergie ist wie die Gezeiten einem kontinuierlichen An- und Abschwellen unterworfen. Und dies können wir uns zunutze machen. Die Mondin beeinflusst, was für ein Gefühl wir bei bestimmten Dingen haben. Sie ist mit unserer Intuition verbunden, dem berühmten Bauchgefühl, das uns manchmal beschleicht und einen Instinkt zu ähneln scheint, in Wirklichkeit aber stark durch unsere unbewussten und erlernten Erfahrungen beeinflusst. Also schau, auch hier, die Mondin ist Kollektivbewusstsein, Urbewusstsein. Also war schon immer da. Drum sage ich immer, du lernst dich nur besser kennen. Wirklich, ist mega spannend mit der Mondin. Und dann gibt es natürlich auch noch den persönlichen Mond, also deinen ganz persönlichen Mond in deinem Horoskop. Wenn du die genaue Uhrzeit oder die Geburt kennst, dann kannst du anhand des Geburts- oder Radix-Horoskop herausfinden, in welchem Sternzeichen der Mond zu diesem Zeitpunkt gestanden ist und weißt somit, welches Haus er beherrscht. Während das Sonnenzeichen für die männlichen Aspekte steht, repräsentiert die Mondin im Radix das Weibliche. Das heißt, die Verschmelzung, männlich, weiblich, Mondin, Sonne, da hast du wieder die Einheit. Und das erlaubt dir natürlich Rückschlüsse darauf, unabhängig davon, was halt du zum Ausdruck bringen kannst. Und diese Persönlichkeit offenbarst du in unterschiedlichen Lebensumständen und die kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Der Mond in deinem Radix spiegelt wieder, wer du heute bist, was sich angeborene Charaktereigenschaften äußern, wie du die Welt wahrgenommen hast. Dein Sonnenzeichen hingegen weist eher darauf hin, welche Eigenschaften du künftig noch entwickeln wirst. Wenn du also nachschauen willst, wo der Mond sich in deinem Radix befindet und in welchem Sternzeichen er steht, kannst du herausfinden, was dich ausmacht, inwiefern du auf deinen Lebensentwurf Auswirkungen haben kann. Aber das ist nur generell. Das ist nur ein generelles Dings. Also. fangen wir doch mal an mit dem Neumond. Also, der Neumond, also quasi die Mondphasen. Ein vollständiger Mondzyklus, habe ich ja schon gesagt, dauert 29,5 Tage, genauso wie auch ein weiblicher Zyklus im Schnitt. Und in dieser Zeit umkreist der Mond die Erde und reflektiert fast ununterbrochen das Licht der Sonne. Für uns ist er in 8 verschiedene Beleuchtungsphasen am Himmel zu sehen, meist in der Nacht, manchmal aber auch bei Tag. Wir beginnen beim Neumond. Mit dem Neumond beginnt ein neuer Zyklus. Seine reinigende Energie verschafft uns Klarheit, so dass wir unsere Ziele für die kommenden Monate deutlich vor uns sehen können. Dann haben wir die zunehmende Sichel. Das zunehmend helle Licht des Mondes versorgt unsere Vorsätze mit Energie, lässt sie Gestalt annehmen und zeigt uns, was wir vielleicht noch tun müssen, um sie zu festigen. Zunehmender Halbmond. An diesem Punkt ist die Intention maximal ausgeprägt. Im zunehmenden Licht können wir erkennen, woran wir noch arbeiten müssen, damit unsere Absicht sich manifestieren kann. Zweites Viertel, das heißt, es konzentriert sich auf das, was sie sich erhoffen und vertrauen, sie darauf, was ihre Bemühungen sich auszahlen werden. Lassen sie zu, dass ihre positiven Erwartungen ihre Intention Kraft geben. Dann haben wir den Vollmond. Der strahlende, runde Vollmond taucht das Ziel ihres Vorhabens und seine Ergebnisse in helles Licht. Sie erkennen, was nicht funktioniert hat und können das Erreichen oder das Erreichte gelungen feiern. Drittes Viertel. Diese Phase erleichtert das Nachdenken darüber, was ihre Intentionen möglicherweise abträglich war, und all das loszulassen, was sie daraus gelernt haben, können sie weiterentwickeln und noch kraftvoller in den nächsten Mondzyklus starten. Dann gibt es den abnehmenden Halbmond. Das schwindende Licht lässt Raum für Besinnlichkeit und Selbstfürsorge. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sich der Weisheit des Mondes in sanfter Dankbarkeit zu öffnen. Dann gibt's die abnehmbare Sichel. Der Zyklus ist nun beinahe vollendet. Nur noch wenig Licht erhält den Mond. In dieser ruhigen Zeit, tiefer Entspannung, kann der Erneuerungsprozess von vorne beginnen. Und dann beginnt's wieder mit dem Neumond. Was bedeutet es, wenn der Mond ins Leere läuft? Damit ist gemeint, der Mond passiert während seiner 29,5-tägigen Zykluses alle 12 Planeten und steht ungefähr 2,5 Tage, wie ich schon gesagt habe, in jedem Sternzeichen. Die Phase, in der er von einem Zeichen zum nächsten wandert, bezeichnet man als Mondphase oder Void of Course Mond. Er befindet sich sozusagen im Leerlauf. Dieser Zustand kann wenige Minuten kurz sein, aber auch mehrere Stunden oder sogar einige Tage anhalten. Wenn wir uns den Mond als unser Verbindungsglied zu den 12 Sternzeichen vorstellen, kann sich diese Pause wie eine Übertragungsverzögerung anfühlen, als ließe die Spannung zwischen beispielsweise der egoistischen Energie des Löwen und der Akribie der Jungfrau etwas nach. Sicher kennst du das Gefühl der Leere, wenn du in einem Raum voller plaudernder Menschen plötzlich Stille einkehrt. Oder wenn draußen auf einmal der Wind aufflaut und plötzlich alles zum Stillstand kommt. Häufig sind in diesen Momenten die Intuitionen besonders stark, als seien alle atmosphärischen Störungen oder in Konferenzen, die uns ablenken können, aufgestellt. In dieser Zeit ist auch der Licht des Schleiers, also zur Anderswelt, enorm dünn. Sich bei der Mondpausen bewusst zu sein, kann äußerst hilfreich sein. Der Void of Course Mond erlaubt uns, einen Moment innezuhalten, 1 oder 2 Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag, in Bilanz zu gehen mit sich und dem, was gerade ist. Und wenn wir wissen, wann dieser Leerlauf stattfindet, können wir ihn zu unserem Vorteil nutzen, um zu prüfen, wie weit ein Projekt gediehen ist oder um etwas zu überarbeiten, um Rückschlüsse zu ziehen, andere Blickwinkel zu bekommen. Manchmal ist es auch ein Aha-Moment. Kann eine unproduktive Zeit sein, aber auch eine produktive Zeit. Kann sich lösen oder weiterentwickeln. Um herauszufinden, wann diese Phasen auftreten, such
guckst du online nach Void of Course Mond oder Mondphase in Verbindung mit der aktuellen Jahreszahl. Und der Mond hält uns vor Augen, dass wir durch Selbstreflexion lernen, auch mal in den Stillstand zu gehen. Weil durch dieses höher, schneller, weiter, und du hast auch dann an den Tagen, merkst du ganz genau, ob du im Fluss bist oder manchmal geht auch die Technik kaputt. Also da ist alles möglich. Jetzt aber zu der Frage, wie beeinflusst der Mond uns? Ja, die Mondin, Gravitationskraft des Mondes, die sich auf die Gezeiten auswirkt, lässt sich durch uns auf jeden Fall reflektieren. Der Mond bestimmt den emotionalen Unterton unseres Lebens. Also er gleitet durch die 12 Tierkreiszeichen und beherrscht jedes Haus, durch das er wandert. Das heißt, wenn der Herrscherplanet der Mond ist, so ist im Sternzeichen Krebs geboren, kennen Sie den Einfluss des Mondes auf Sie und auf das vierte Haus. Aber das ist jetzt richtig tief. Also du kannst da richtig tief reingehen mit den Häusern und mit dem, was da passiert. Auch mit deiner Umwelt. Du kannst das sogar auch ausrichten auf dein Business, auf alles. Und das erklärt, warum wir Frauen so komplex sind. Manche führen sogar ein Mondtagebuch. Um so ein Mondtagebuch zu führen, gibt es unglaubliche Möglichkeiten, sich mit nach innen zu blicken. Und also du schreibst quasi auf, welcher Tag, welcher Mond, und schreibst alles auf, was dir quasi dazu einfällt in Bezug auf dich. Und das erklärt natürlich halt auch, warum Dinge so komplex sind. Es gibt natürlich auch noch eine Mondfinsternis. Eine Mondfinsternis ist ein bedeutsames Ereignis, dessen Einfluss unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Umso mehr, da die emotionalen Auswirkungen häufig beträchtlich sind. Tendenziell kündigt eine Mondfinsternis an, dass etwas zu Ende geht, aber auch den darauf folgenden Neubeginn. Häufig erkennen wir dies jedoch erst rückblickend und nach einer Reihe von Ereignissen. Dass etwas zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar klar ersichtlich ist, liegt daran, dass bei einer Mondfinsternis jenes Licht, das eine Situation erhellen könnte, verdeckt ist. Ist der Moment der vollkommenen Finsternis jedoch vorüber, strahlt das Licht der Erkenntnis umso heller. Manchmal fühlt sich sogar an, als vollzöge sich der Umgang von dunkel zu hell sehr plötzlich und auch kurzzeitig, dass man geblendet ist, dass man verwirrt ist, dass man total konstruktiv ist. Aber die Mondfinsternis ist stets auch ein Energieschub, wo man was loslassen kann. Es gibt spezielle Rituale, die man zur Mondfinsternis macht. Es gibt bestimmte Sternzeichen, wie sie darin wirken. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Bei manchen wirken sie sich positiv aus, bei manchen weniger positiv. Und während der Mondfinsternis ist in der Regel unser Verhältnis zu den Frauen in unserem Leben, also unsere Mütter, Schwester, Großmütter oder Freundinnen, beeinflusst. Auch wenn eine Sonnenfinsternis ist eher die Beziehung zu den nahestehenden Männern relevant, weil du weißt, Sonne steht für das Männliche. Und manchmal drängen wir jemanden in den Hintergrund oder werden von anderen in den Schatten gestellt. Das ist, wenn der Mond vom Schatten der Erde verdunkelt wird. In jedem Fall ist es höchstwahrscheinlich ein Verhältnis zu einer Person oder einer Situation. Aber das musst du wirklich ganz genau rausfinden, wenn du weißt, wann ist Mondfinsternis, wann war Mondfinsternis, wann ist die nächste Mondfinsternis, wie läuft es? Gibt es ja auch noch dann Sonnenfinsternis, da gibt es so viel mehr, was du noch anschauen kannst. Was auch mega spannend ist, ist eben der Mond zur Empfängnis. Also nutzen ja auch manche zur Verhütung. Also über den Zusammenhang zwischen dem Mond und dem Fruchtbarkeitszyklus der Frau wird viel diskutiert. Und da habe ich nicht wirklich viel Einblick darüber, weil es mir zu... Also ich habe noch nie verhütet mit dem Mond. Das war mir irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich nicht involviert. Aber wenn du es bist, lass es mich gerne wissen. In den 1950er Jahren entdeckte der tschechoslowakische Arzt und Astrologe Eugen Jonas, dass Frauen unabhängig von ihrem hormonellen Zyklus auch einen Fruchtbarkeitszyklus haben, der sich an den Mondphasen orientiert. Dr. Jonas' Forschungen ergaben, dass bei jeder Frau die Mondstellung zum Zeitpunkt der Empfängnis mit dem Mondphasenwinkel zur Zeit ihrer Geburt übereinstimmt. Das heißt, diese Mondphasenwiederkehr war in seinen Augen ein Schlüsselfaktor für die Empfängnis. Das heißt, sie können ihren persönlichen Mondphasenzyklus zur kosmobiologischen Empfängnisplanung, und dann kannst du online benutzen, da gibt es eigene Tools, dazu brauchst du eigentlich nur Datum, Zeitpunkt und Ort deiner Geburt. Und ist der Mondphasenempfängniszeitpunkt der Frau bekannt, sollte innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein Zeugungsakt stattfinden, um eine Befruchtung zu bewirken. Weiterführende Untersuchungen und Studien haben ergeben, dass erfahrene Gynäkologen diese Behauptung oder Theorie von Jonas gestützt haben. Fällt ihre individuelle Mondphasenempfängniszeitpunkt einer Frau mit den fruchtbaren Tagen ihres persönlich hormonellen Zyklus zusammen, steigen offenbar die Chancen auf die Empfängnis. Dr. Jonas war sich darüber hinaus sicher, dass das Sternzeichen zum Zeitpunkt der Empfängnis das Geschlecht des Kindes beeinflusst, je nachdem, ob die Zeugung unter einem männlichen oder weiblichen Sternzeichen stattfindet. Ja, er hat die Sternzeichen nochmal unterteilt in weibliche und männliche Sternzeichen. Das heißt, er hat gesagt, Sternzeichen männlich, die sind Widder, Zwilling, Löwe, Waage, Schütze und Wassermann. Und er hat gesagt, weiblich sind Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock und Fische. 2014 wertete der US-amerikanische Interfertilitätsspezialist, also Unfruchtbarkeit, Dr. Philipp Schente, die Daten einer Menstruationskalender-App aus. Er analysierte fast 40.000 Zyklen von über 8.000 Frauen mit dem Ergebnis, dass der Eisprung tendenziell bei Vollmond stattfindet und die Menstruation dagegen mehrheitlich in der Zeit des Neumonds fällt. Er fand außerdem heraus, dass der Menstruationszyklus eher dem 29,5-tägigen Mondzyklus korrelierte als dem zuvor angenommen Durchschnitt von 28 Tagen. Also selbst darüber streitet man sich noch, weil das noch so neu ist. Und das erklärt auch, warum wir Frauen so emotional sind, warum wir so verschiedene Tage haben, während wir unsere Periode haben, weil wir den Monat nochmal einteilen können in die vier Jahreszeiten. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und das ist so krass, weil das macht uns Frauen ja auch so komplex und deswegen verstehen uns die Männer ja auch nicht. Du kannst auch deinen Garten im Einklang mit dem Mond haben. Also wann du was schneidest, wann du was pflanzt, wann du welches Saatgut ausholst, wann die Pflanzensäfte am besten sind, wann sie am besten wachsen, wann man Halme und Stängel schneidet, wann man Bäume pflanzt und schneidet. Also das hatte mein Opa gemacht. Holz schneiden zu bestimmten Mondphasen, Pflanzen anbauen zu bestimmten Tageszeiten, Mond- und Sonnenzeiten. Also da gibt's schon krasse Sachen. Dann gibt's natürlich auch noch, jeder Monat hat natürlich auch noch mal einen Namen, wenn du das so wusst. Es gibt auch spezielle Mondkalender, also es ist ein ganz eigenes System. Also bei den indigenen Einwohnern Nordamerikas, aber auch bei anderen Kulturen trugen Vollmonde im Jahresverlauf besondere Namen, die auch den Wechsel der Jahreszeiten widerspiegelt. Zum Beispiel war der Januar der Wolfsmond. Unter dem Eindruck der dunklen Wintertage der Nordhalbkugel entstand die Vorstellung von hungrigen, heulenden Wölfen, der im Mondschein auf die Jagd geht. Im deutschen Sprachraum sind die Namen Hartung abgeleitet von der harten, gefrorenen Erde und Eismond überliefert. Das kenne ich auch. So kam ich ja, das hat mir mein Opa noch erzählt, genau. Der Februar steht für den Schneemonat. Im nördlichen Hemisphäre ist der Februar häufig der schneereichste Monat, bevor die Erde die frühjährliche Tag- und Nachtgleiche erreicht. Weitere Bezeichnungen lauten Hornung, Hungermond und Sturmmond. Wobei sich das durch das Klima wieder auch verschiebt, gell? Der März war der Wurmmond. Mit den steigenden Temperaturen geht es auch im Erdreich wieder lebendiger zu und die Würmer setzen ihre wertvolle bodenverbessernde Arbeit fort. Im Deutschen ist der Ausdruck Lenzmond gebräuchlich. Weitere Namen sind der Krähenmond oder der Keuschemond. April ist der Rosamond. In Nordamerika zählt er in kräftigen Pink blühende Phlox zu den ersten Frühlingsblumen. Auch in Japan spiegelt die Farbe Rosa im Frühjahr eine Rolle, wenn der Kirschblütenfest Hanami gefeiert wird. Da in Deutschland Ostern meistens in den April fällt, wird dieser Vollmond auch Ostermond oder Eimond genannt. Weitere Bezeichnungen sind Fischmond oder Grasmond. Blumenmond ist es im Mai. Passend zum Blumenmeer, dessen Anblick aller Orten Freude bereitet, spricht man im Deutschen auch vom Wonnemond. Daher die Bezeichnung Wonnemonat. Die Namen Maismond und Milchmond sind ebenfalls gebräuchlich. Der Juni war der Erdbeermond. In Nordamerika wie in Deutschland tragen die Walderdbeerpflanzen im Juni ihre süßen Früchte zur Schau. Im Deutschen ist außerdem die Bezeichnung Brachmond überliefert, weil dann traditionell das Brachfeld bearbeitet wurde. Stimmt, in der Landwirtschaft ist das so. Weitere Namen lauten Rosenmond und heißer Mond. Dann haben wir den Juli, der Bockmond. Ah ja, genau, das kenne ich auch. In den Wäldern Nordamerikas wächst in dieser Zeit der junge Rehböcke ein neues Geweih, das sie in der folgenden Paarungszeit eingesetzt, um gegen andere Böcke zu kämpfen und damit zu weiblichen Tieren zu imponieren. Passend zum Hochsommer gibt es die Namen Donnermond und Heumond. Im August ist der Störmond. Da im August traditionell die Getreideernte eingebracht wird, heißt dieser Vollmond im deutschsprachigen Raum auch Erntemond, Getreidemond oder Fruchtmond. In Nordamerika wurde er nach dem Süßwasserfisch Stör benannt, der in dieser Zeit in großer Zahl gefangen wurde und beim Mondschein zur Wasseroberfläche aufsteigt. September ist der Erntemond. Mit der zweiten Tag- und Nachtgleiche ist ein Wendepunkt erreicht und dem Herbstmond beginnt der Herbst. Die Ernte wird eingefahren und die Vorräte werden eingelagert, um die folgenden mageren Wintermonate zu überstehen. Angesichts der Maisernte in Nordamerika, aber auch bei uns, gibt es dort auch die Bezeichnung Maismond. Oktober war der Jägermond, weil man auf die Jagd geht. Während dieser Mond in Deutschland aufgrund der Weinlese auch Weinmond genannt wird, ist sein Name in Nordamerika der Tatsache geschuldet, dass die Indigenen in dieser Zeit eifrig jagen, um üppige Fleischvorräte für den Winter anzulegen. Auch die Bezeichnung Blutmond ist gebräuchlich. Oktober, ja, jagen, weil da ist bei uns auch immer das Jägerfestival, wenn wild geschossen wurde im Wald. Also es ist total krass, wie viele Parallelen es gibt. Da sehe ich mal, wie weise meine Großeltern waren. Cooles Wissen, was ich mitbekommen habe. Das hat mir alles mein Opa beigebracht. November ist der Bibermond. Aufgrund des für November typisch neblig trüben Wetters heißt dieser Vollmond in Deutschland Nebelmond. In Nordamerika ging man vermehrt auf Biberjagd, um warme Pelze für den Winter zu sammeln. Andere Bezeichnungen sind Trauermond und Eichenmond. Und dann kommt der Dezember, der kalte Mond. Zur Wintersonnenwende feiern die alten Germanen das Julfest. Daher wird dieser Monat auch Julmond bezeichnet. In Anbetracht der früheren üblich eisigen winterlichen Temperaturen ist die Bezeichnung kalter Mond wenig verwunderlich. Dann gibt's noch den Blue Moon, den kennen wir auch. Wenn in einem Kalendermonat zwei Vollmonde scheinen, wird der erste als Blue Moon bezeichnet, ohne dass dieser Mond tatsächlich blau wäre. Das ist nur etwa alle 30 Monate der Fall, während der Mond die Erde alle 29,5 Tage einmal umrundet. Das sind 12 Vollmonde in 354 Tagen. Wandert die Erde gleichzeitig im Laufe von 365 Tagen um die Sonne, so kommt es, dass es alle 2 bis 3 Jahre 13 Vollmonde im Jahr gibt. Der Black Moon, da der Februar der einzige Monat ist, der kürzer ist als der Mondzyklus von 29,5 Tagen, kommt es ungefähr alle 19 Jahre vor, dass er im Februar keinen Vollmond gibt. Dieses Phänomen wird als Black Moon bezeichnet. Dann haben wir natürlich noch, es gibt gewisse Gottheiten, gewisse Artemis, Phobie, Selene, Hekate, Change, die Mondgöttin Change, Kerdwin, die Göttin Kerdwin aus der Anderswelt, also Hüterin eines Kessels und der Weisheit, dichterische Inspiration und geistige Erkenntnis, schöpft aus ihrem Status eine Mondgöttin, verleiht. Sie steht wie der Mond für Wandel und Wiedergeburt. Lilith, der schwarze Mond,
Ja, habe ich im Sternzeichen auch gesagt. Lilith ist auch eine Mondgottheit. Kein reeller Planet, sondern bezeichnet jenen Punkt auf der ellipsenförmigen Umlaufbahn des Mondes, der am weitesten von der Erde entfernt ist. Deswegen wird er auch Lilith genannt, dunkle Zwilling des Mondes. Ist in jedem Geburtshoroskop vorhanden und kann zahlreiche Webseiten, kannst du herausfinden, wo deine Lilith steht. Also wenn ich jetzt sage, Lilith im Zeichen Fische, sie zeigen dazu, sich im Reich der Fantasie zu verlieren. Aber wenn sie den Outputs ihres kreativen Geistes kritisch betrachten, finden sie leicht heraus, was davon wirklich funktioniert. Krebs, weil es mein Aszendent ist, das Zuhause und die Familie sind ihr Ein und Alles, aber sie laufen Gefahr, Besitz ergreifen und eifersüchtig zu werden. Lernen sie loszulassen und anderen zu vertrauen. Kernthema. Dann gibt's natürlich auch den Mond im Tarot. Die Mondkarte im Tarot ist eine Karte der großen Arkana und trägt die römische Zahl 18. Traditionell ist ihr ein Mond abgebildet, der einen Pfad zwischen zwei Türmen beleuchtet. Außerdem sind ein zahmer Hund und ein wilder Wolf zu sehen, die beiden den Mond anheulen. Taucht diese Karte auf, ermahnt sie uns zu untersuchen, was unsere ungezügelten, ungelieferten Impulse uns offenbaren können und dass wir uns stärker darauf symbolisieren können. Weist aber auch dahin, aufs Unterbewusstsein zu achten. Es gibt unterstützende Öle für die Monde, für die Sternzeichen. Dann kannst du auch noch gucken und deine Edelsteine, wie du sie am besten auflädst mit dem Mond, wie du da Reinigungen kannst, wie sie dann wirken. Wer auch welche Steine mit dem Mond verbunden sind, weil sie sind ja alle Gesteine. Also es ist total spannend, was für Methoden es da auch noch gibt. Wie du frische Energie deine Kristalle gibst, welche Geburtssteine es natürlich gibt. Jeder Stein hat natürlich auch nochmal einen Geburtsstein. Wobei das auch wiederum variiert. Dann gibt es Neumondrituale, es gibt Vollmondrituale. Dann gibt es natürlich auch, wie der Mond beeinflusst, in welchem Horoskop er sich befindet. Dann haben wir noch den... Das wäre dann quasi Mond im Fisch. Also ganz gleich, wo auf der Welt du dich befindest, es scheint immer derselbe Mond auf dich herab. Und das fand ich so cool, weil da gab es mal, ich weiß nicht, in welchem Film das war, wo sie sich vermisst haben. Und dann hat er gesagt, ich muss nur den Mond dahin halten und er ist so groß wie mein Daumenabdruck. Das stimmt wirklich. Egal, wo du auf der Welt bist, halt deinen Finger dahin und dann bist du quasi Mond. Aber so tief wollte ich da jetzt auch nicht gehen. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass auch der Mond eine Methode sein kann, zu heilen, sich zu erforschen, zu entdecken. Wie kann ich meine Haare schneiden? Wann tue ich gießen? Wann tue ich was auch immer machen? Also es gibt auch Mond-Orakelkarten. Also es ist, ja. Du siehst, mein Repertoire ist unendlich. Auch die ganzen Krafttiere, die es gibt, haben alles eine Bedeutung. Gibt alles was, wo du was zuweisen kannst, wo du was lernen kannst, wo du... Also ich finde es mega, mega spannend und faszinierend. Deswegen, wie gesagt, wenn du dich richtig auskennst mit dem Mond und mit dem Zyklus, lass es mich gerne wissen, weil dann mache ich sehr gerne mit dir ein Interview. Und ja... Freue mich, von euch zu hören. Und das nächste Mal habe ich noch ein Interview, wo wir über Tarot sprechen. Auch eine Methode, reinzugehen in deine Lebensthemen. Und finde ich sehr, sehr spannend. Darum wünsche ich dir jetzt was. Und wie gesagt, wenn du ein Thema hast, was ich vorziehen soll, dann schreib mich gerne an, weil dann weiß ich das auch. Sonst mache ich das wirklich nach Gefühl und wie es mir gerade kommt. Aber voll krass, was ich so alles in meinem Notizrepertoire habe. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Pfiat Dili.